Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nerds. Ja, moin zusammen. Nach ein bisschen anfänglichen Schwierigkeiten sind wir jetzt hier mit dem Nerdgelaber online. Ja, heute begrüßen wir zum ersten Mal auch Live-Zuhörende. Die sind allerdings jetzt nur im Studio-Link-Stream. Leider hat das mit dem Mix nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Na gut, müssen wir jetzt mit leben, kommen wir auch mit klar. Gut, ja, wie gesagt, das Mix, Studio-Link Mix ist ein System, das eben auch Videokonferenzen und so weiter ermöglicht. Ja gut, können wir jetzt nicht nutzen, aber trotzdem nochmal ein ganz großes Dankeschön an Sebastian dafür, dass der das erschaffen hat. Heute ist der 28. Dezember 2022, irgendwann gegen Mittag. Heute begrüße ich Thomas als Gast. Der war schon mal hier in der ersten Audiogelaber-Folge. Ja, und das wollen wir jetzt mal gerne fortsetzen. Ja, moin Thomas erstmal, nach all dem, was da so passiert ist.
Ja. Jetzt geht's.
Aber jetzt geht's ja, das ist ja super. So, okay. Du hattest mich angeschrieben, weil du neues Zeug hast.
Ja. Genau. Ja. So ungefähr war es, ne?
Ja, genau. So, das heißt, was mich da total fasziniert hat, war, du hast ein Geophon.
Ja, das ist
dir angeschafft.
Die neueste Errungenschaft
sozusagen. Ja, super. Ja, reden wir gleich nochmal drüber.
Das machen
wir. Hast du ansonsten irgendwas Neues? Also ich habe gerade eine Liste von dir bekommen, dass du da lauter Sachen gekriegt hast, die ich irgendwie oder die geklickt hast, die mich neidisch machen ein bisschen.
Ja, was heißt gekriegt? Also einiges davon habe ich ja schon länger.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal so über Aufnahmezeug und so unterhalten haben. Ich glaube, da ging es nur noch in erster Linie um die Podcast-Richtung.
Ja, da ging es um die Podcast-Richtung und als wir jetzt geschrieben haben, hast du irgendwas von einem Tascam geschrieben und
genau,
dass du irgendwas mit einem F6 machen wolltest.
Oder so. Ja, also den F6, den habe ich schon länger. Der ist ja schon etwas älter, kann man sagen.
Ja, okay.
Und ich bin absoluter Fan von dieser 32-Bit-Technik. Ne? Das ist der absolute Hammer. Keine Probleme mehr mit Übersteuern und mit Einpegeln und so weiter. Also einfach
einfach loslegen. Reinstecken läuft. Ja.
Genau, reinstecken läuft. Und ich bin neben der Podcasterei, die jetzt momentan so ein bisschen ruht, die letzten Monate ziemlich intensiv mit der Aufnahme von Ambisonic unterwegs. Also das, was du mit einer 3D-Brille visuell machen kannst, mache ich eben mit Ton.
Ja.
Und versuche das gerade in so einem Projekt, was meine Frau startet, unterzubringen. Also die ist gerade dabei, so ein Kulturfestival in Wuppertal ins Leben zu rufen. Und in diesem Zuge haben wir eben viel mit dem VR-Labor zu tun. Und die machen relativ viel Bildaufnahmen von besonderen Orten eben, wo Schwebebahn und Wupper sich treffen. Und ich habe gesagt, Mensch, da fehlt der Sound irgendwie, da fehlt die Soundkomponente. Also wir müssten eigentlich müssen wir irgendwie zusammenbringen, weil ihr kennt das selbst oder du kennst es selbst, wenn du dir ein Video im Netz anschaust, dann ist das Bild und der Inhalt, der Content sind super wichtig, aber wenn da ein grauenhafter Sound drauf liegt, dann fehlt irgendwas. Oder mit einem guten Sound kannst du halt viel näher die Leute erreichen. Mhm. Und da habe ich mich eben so ein bisschen rangemacht und gesagt, ich schau mal, was man aufnahmetechnisch machen kann, bin über diese Ambisonic-Aufnahmen, also Aufnahmen in mehrere Richtungen gekommen. Mhm. Und dazu brauchst du einfach Mehrspurrekorder, idealerweise 32-Bit,
ja,
die diese Verfahren unterstützen. Und genau, das ist so die Historie, warum ich da nochmal ein bisschen mich weiterentwickelt oder in eine andere Richtung geguckt habe. Ne?
Ah, okay, ja gut. Das heißt, genau, das hat auch eine konkrete Anwendung jetzt, das, was du da machst.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich bin gerade super intensiv im Thema 3D, also virtuelle Realität.
Ja.
Was Brillen und so weiter angeht, bilde ich gerade den Sound ab und probiere da seit Monaten wirklich Sound in verschiedenste Richtungen aufzunehmen. Ich glaube, im Sendegate ist es auch mal so ganz leicht angerissen worden. Das Thema Field Recording nennt sich das.
Ja.
Ist eine ähnlich intensive Community wie die Podcasting-Community. Genau, und ich versuche da eben Aufnahmen zu machen, die du dir anhören kannst und du denkst, du wärst dabei.
Ja.
Und das macht unheimlich viel Spaß, weil du halt über diese verstärkten Sounds einfach noch näher dran bist. Wenn du in der Natur bist, du hörst die Vogelstimmen lauter, du hörst das Plätschern von irgendwelchen Bächen oder Flüssen lauter, du hörst Steine unter deinen Füßen viel lauter. Und das macht Spaß, da eben auditive Welten zu kreieren,
ja,
die ich dann im Idealfall, das ist aber der nächste Schritt, eben mit eigenen Videoaufnahmen zusammenbringen möchte, 360-Grad Videoaufnahmen.
Wow, ja gut, ambitioniert.
Ja. Ist gar nicht so ambitioniert. Also es gibt da ganz viel Vordenker, wie auch hier in der Podcasting-Szene,
ja,
die dir relativ gut erklären, was da zu tun ist. Es ist halt nur die Zeit, ne, das Umsetzen. Das,
ja, das ist immer der limitierende
Faktor. Bei uns allen Mangel war.
Ja, gut, Zeitmangel ist immer doof, das ist wahr.
Ja.
Ja gut, das heißt, du hast jetzt mit quasi 3D-Sound zu tun.
Genau, ja. Ja.
So, okay. Da sehe ich jetzt gerade zwei Pfade sozusagen. Das eine, ja, ist der 3D-Sound, also als solches, also diese Entwicklung in Richtung, was kann man jetzt 360-Grad-mäßig aufnehmen?
Genau.
Und die andere Seite ist das technisch gesehen mit der Geophonie, also mit diesem Geophone-Getöse sozusagen.
Genau.
Hängt das irgendwie zusammen oder gibt es da wirklich völlig getrennte Pfade?
Im Prinzip hängt es so ein bisschen zusammen. Also der Gedanke, wo es herkommt, ist eben dieses Field Recording. Und im Field Recording und Sound Design, da gibt es die verrücktesten Anwendungen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Abnehmer, der elektrostatische oder elektromagnetische Felder hörbar macht.
Ah.
Das heißt, im Sound Design werden eben Sounds auf kreative Art und Weise produziert mit Mikrofonen, mit anderen Eingabegeräten. Und eines dieser Eingabegeräte ist eben das Geophon, wo ich drüber gestolpert bin, mhm, was so ein, es gibt LOM Audio nennen die sich, also LOM.audio, ist zumindest der Insta-Account. Das ist so ein Kreativstudio aus Bratislava.
Mhm.
Und die bauen für experimentelles Sounddesign eben verschiedene Geräte.
Okay.
Unter anderem auch so Elektrostatik-Mikrofone, ich glaube keine Hydrofone, also Unterwassermikrofone auch nicht. Können wir gleich auch nochmal reingehen, habe ich auch eins.
Das, ja, ist das spannend. Ist auch interessant wahrscheinlich, ne?
Genau. Und ja, eines dieser Teile, was die eben entwickelt haben, ist das Geophon, beziehungsweise umgewidmet haben den Zweck.
Ja.
Ein Geophon ist eigentlich ein Sensor, der Erdschwingungen, also seismografische Anwendungen sozusagen hörbar macht.
Ja.
Der wird also irgendwo wie von Geografen eingesetzt, um zu sagen, an bestimmten Stellen platzieren wir diese Dinger und hören uns dann oder schauen uns dann an, wie ja, wie hier Erdbewegungen aussehen. Das Ding kannst du aber einsetzen, wenn du einen XLR-Stecker dran lötest, um eben diese Bewegungen hörbar zu machen. Und das sind ganz, ganz interessante, ganz spezielle Sounds. Ja, so ein Ding wollte ich haben, bin aber nicht dran gekommen, weil die ständig ausverkauft sind auf der Seite von.
Ja, genau, das hattest du geschrieben.
Von LOM, genau, das ist so eine wirklich ein Kreativstudio. Die haben ein Label dabei, wo sie dann experimentelle Sounds eben nicht vermarkten, aber eben herausbringen sozusagen oder Alben, die damit aufgenommen sind. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du an so ein Ding ran?
Ja.
Wenn du auf den Zweitmarkt irgendwie schaust, bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay und so weiter, gehen die Dinger zu absolut überteuerten Preisen weg. Also so ein Teil kostet bei LOM selbst, ich glaube 160 Euro, wenn sie mal nicht verkauft sind. Und ich habe gesagt, was brauchst du dafür? Was musst du tun, um so ein Ding selbst zu bekommen? Ich bin ja ähnlich wie du auch so Maker im Geiste, habe einen 3D-Drucker und habe gesagt, was musst du konstruieren, um so ein Ding benutzbar zu machen und was brauchst du für Teile? Und bin dann eben im Netz auf die Suche gegangen, habe einen Anbieter von diesen Sensoren gefunden, der in Indien die Dinger produziert mit einer ziemlich schönen Auflösung.
Ja.
Ja, und habe dann gesagt, mal kurz mir die restlichen Teile zusammengeklickt, ein Gehäuse designt und ja, so funktioniert das Geophon jetzt auch bei mir. Allerdings, ja, ist das Gehäuse noch nicht so fertig, dass es wirklich wasserdicht oder wasserabweisend ist, aber ich kann damit schon Sounds in-house sozusagen bei mir aufnehmen, die wirklich durch diese Schwingungen ja, merkbar werden sozusagen.
Mm-hmm.
Ja, das Geophon.
Ja, das Geophon.
Ja, das also ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Ne? Technisch, ja, ist es ein Magnet, der durch eine Spule läuft. Also durch die Bewegung, der ist da aufgehangen und durch die Bewegung wird eben dieses Feld induziert. Und ja, hat oben zwei Pinne, wird dann am XLR-Stecker eben angelötet und dann hörst du was. Also brauchst ein bisschen Phantomspeisung und dann geht's. Genau, so ein Tastaturklappern, wie ich da gerade bei dir zum Beispiel höre. Meine Frau und ich, wir sitzen oft abends am Tisch, arbeiten gemeinsam noch irgendwas und ich habe einfach aus Spaß dieses Geophon mal auf den Tisch gestellt, den Rekorder angemacht und das Klackern der Tastatur angehört. Das ist ein absolut anderes Geräusch, weil du so eben nicht das, was der Schall in den Raum bringt, aufnimmst, sondern weil du die Erschütterungen, die Vibrationen, die in den Dingen sind, aufnehmen kannst. Und das ist irgendwie so, sind das so Hidden Treasures, irgendwie verborgene Geräusche, die wir sonst mit unseren Ohren eigentlich nicht wahrnehmen können. Du kannst es eher vergleichen mit dem Fühlen. Also wenn du beispielsweise auf einer Eisenbahnbrücke stehst und ein Zug fährt vorbei und du hast die Hände am Geländer, dann spürst du ja die Vibration.
Dann spürst du die Schwingungen, genau.
Die Schwingung, ja. Wie diese Brücke sich, wie sich das irgendwie anders anfühlt. Und das hörbar zu machen, das ist absolut spannend.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, schön.
Ja, so ganz kurzer Abriss über das Geophon.
Ja. Also das klingt alles sehr, sehr hochinteressant irgendwie. Ja.
Wobei das auch eher Steckenpferd ist. Ne? Die Geschichte mit dem Geophon hat natürlich nichts mit 360-Grad-Audio zu tun.
Mhm.
Aber macht noch mal eine zusätzliche Komponente irgendwie hörbar. Also wenn du auf einer Spur beispielsweise oder auf den vier Spuren, die du für Ambisonics brauchst, eben die Sounds, den Schall aufnimmst, der so um uns herum ist, den wir mit unseren Ohren wahrnehmen,
ja,
und einen Geophon-Sound dann noch mal in einem fünften Kanal, dann kann das wie so ein Bass wirken, weißt du? Das kannst du ganz leise dann noch mal reinspielen. Das gibt dem Ganzen noch mal irgendwie noch einen intensiveren Sound.
Ja, das klingt total spannend. Ich glaube, das muss ich mir mal live anhören.
Ja, absolut.
Denn,
Also ich habe noch für 6 Geophone Material. Das heißt, wenn du dir da auch noch eins strecken willst.
Ja, okay.
Ja, da musst du dich auch an der Gehäusekonstruktion beteiligen.
Ja, das würde ich dann sowieso tun.
Das ist das letzte Problem, was ich habe, weil ich einfach das Gewinde da nicht ordentlich reingedruckt bekomme.
Ja.
Idealerweise.
Also dieses Verschlussgewinde.
Das Verschlussgewinde, genau.
Ja, okay.
Ne, dass ich eben wie so eine, in einer Kapsel einfach die Kapsel zusammendrehen kann, 3D gedruckt, aber ich habe da die richtigen Einstellungen noch nicht gefunden, um das Gewinde wirklich so gängig zu machen, dass das funktioniert. Ne? Vielleicht dann noch so eine kleine TPU-Dichtlippe da reinsetzen oder so ein Dichtring. Und dann ist das gut. Ja, und du hast vorher noch nie von so einem Geophon gehört oder von Experimenten?
Nein, ich habe das noch nie so richtig gehört. Also ich bin da noch nie so richtig dran gekommen und habe da irgendwas, keine Ahnung. Also das war bisher nie so, war auch nie ein Thema für mich. Ne?
Ja.
Aber ich habe wohl, ohne mir dessen bewusst zu sein, schon mal diese Sounds gehört. So ist es nicht.
Genau.
Aber ja, keine Ahnung. Das war halt immer so.
Ja, wir hören viel mehr, ne? Also, dass ich dich unterbreche. Wir hören viel mehr von diesen Sounds, als uns eigentlich bewusst ist.
Mhm.
Es gibt einen Sounddesigner, Robert Dudzik heißt der, ist in Polen geboren, in die USA ausgewandert und mittlerweile hörst du eigentlich in jedem Blockbuster Sounds von ihm, die er irgendwie kreiert. Ein super kreativer Typ, absolut empfehlenswert. Ich schick dir gleich mal einen Link zu seinem YouTube-Channel, wo er darstellt, wie er diese Sounds macht. Und das ist eine ganz spannende Sache. Ne? In deinem Intro eben, da haben wir mit Sicherheit mindestens 6 Soundeffekte gehört,
ja,
die irgendwie aufgenommen werden müssen.
Ja, ja, klar.
Und für genau solche Zwecke werden eben diese Geräte eingesetzt. Ne? Hydrofone, also Unterwassermikrofone, dann eben elektromagnetische Sensoren, um diese Felder hörbar zu machen. Was ich auch jetzt gesehen habe, was super spannend ist, ist ein Fledermausdetektor, der Fledermausschall, also den Schall, den die ausstoßen, womit die kommunizieren, der sonst für uns nicht hörbar ist, der da hörbar gemacht wird. Und die Dinger kannst du auch zum Recorden einsetzen. Ganz spannende Sache.
Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt sehr, sehr spannend.
Klar. Also ziemlich nerdig auch, aber eine ganz, ganz spannende Sache, ja. Und es hat halt irgendwie so einen meditativen Charakter. Also ich fahre häufig mal raus abends oder nachts in die Natur, stelle mich dahin mit dem Aufnahmegerät.
Ja.
Und dieses intensive Wahrnehmen des Sounds, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn du da mit dem normalen Ohr stehst. Ne?
Ja, klar. Ja. Sicher. Ja, das ist, das, du siehst mich jetzt oder hörst mich jetzt ein bisschen sprachlos, weil das ist unfassbar faszinierend, was das ja angeht. Ne? Das ist so richtig.
Absolut.
Richtig, richtig klasse.
Ich weiß nicht, bist du denn früher mal mit binauralen Aufnahmen vielleicht in Berührung gekommen? Also kennst du diese Technik? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, zumindest so ansatzweise, ne?
Ja. Es gibt halt, ich weiß nicht, in den 70ern haben die angefangen damit, mit so Kugelkopfmikrofonen zu experimentieren. Mhm. Das heißt, zwei Mikrofone, eins im rechten Ohr, also so ein nachgebildeter Kunstkopf sozusagen, ist das also ein menschlicher Kopf nachgebildet und im rechten Gehörgang und im linken Gehörgang sind Mikrofone untergebracht. So, und diese Form von Stereoaufnahme bringt eben ein Hörerlebnis, was dich sehr, sehr nah in dieses Erleben bringt. Also wenn du dich beispielsweise an einen Bahnhof stellst, wo ein Zug vorbeifährt am Bahngleis, und du hörst ihn dann erst mit dem linken Ohr etwas lauter und er fährt dann vorbei und du hörst ihn mit dem rechten Ohr. Das ist eine total spannende Aufnahme. Das hat mich als Kind oder Jugendlicher schon fasziniert, wenn ich solche Alben gehört habe. Da gab es ganze Konzeptalben von. The Power and the Majesty ist eins. Da hat sich einer hingestellt. Auf der einen Seite der Schallplatte hat er nur Züge aufgenommen mit so einem Kugelkopfmikrofon. Auf der anderen Seite Gewitter und da irgendwie jeweils so 6-7 Tracks. Das hieß bei uns die Eisenbahnplatte. Die haben wir uns auf Partys immer, wenn es so Richtung Ende ging, irgendwann angehört, auf voller Lautstärke. Ja. Und das ist wirklich eine ganz andere Art von Hörerlebnis. Ja. Das ist keine Musik, das ist... Das holt dich trotzdem irgendwie so in diesen Film rein. Und ich habe immer gedacht, wie funktioniert das? Wie kannst du das selber machen? Und die günstigste Möglichkeit ist wirklich, es gibt von, ich weiß gar nicht, Roland ist das, glaube ich, so ein paar In-Ear-Kopfhörer, die auf der Außenseite aber ein Mikrofon haben. Die sind auch relativ günstig. Ich glaube, um die 100 € oder sowas, wenn es die noch gibt. Und hast die dann im Ohr und kannst eben mit dem einen Klinkenstecker gehst du ins Gerät als Eingang und mit dem anderen Klinkenstecker hörst du, was du gerade aufnimmst. Ne? Und das ist eine ganz spannende Sache, da mal so ein bisschen mit rumzuprobieren und das hinterher nochmal anzuhören, dann bist du wirklich in diesem Film, sage ich mal in Anführungszeichen, wieder drin.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr, sehr spannend irgendwie, sehr hochinteressant. Also, was ich schon mal gehört habe, waren Soundeffekte, das ist aber schon sehr, sehr lange her, da waren wir... Ich glaube, da war ich noch in der Schule. Da waren wir im Bochumer Schauspielhaus.
Ja.
Und da konnte jemand über diese Audioanlage so Soundeffekte produzieren. Also einfach laufzeitgebundene Soundeffekte. Also wie so ein Hubschrauber durch den Saal fliegen lassen oder irgendwelche anderen Sachen. Also wo man so dann, je nachdem, wo man dann sich im Saal aufgehalten hat, also in dem Publikumsraum aufgehalten hat, konnte man dann eben Sachen dann eben hören, als ob sie dann in einer bestimmten Ecke wären oder so.
Ja, genau.
Denn das hat ja irgendwo indirekt auch damit zu tun. Aber ich finde es halt, also das, was du mir eingespielt hast oder wo du mir die Links geschickt hast,
ja,
das fand ich schon krass. Also wie sich das bewegt und welche, ja, was da... Ja,
vor allen Dingen, du hast es auf dem Stereo-Kopfhörer gehört, ne?
Ja, genau.
Und das ist ja der große Unterschied. Also wenn wir früher irgendwie ins Kino gegangen sind und gesagt haben, wir wollen da super Soundeffekte haben, dann war das irgendwie 5.1, 7.1, also 7 Lautsprecher, eine Bassquelle. Und das Spannende an diesen Ambisonics-Aufnahmen, finde ich, ist, dass du die eben auch in einem Stereo-Kopfhörer hören kannst. Und du wirklich dieses räumliche Gefühl hast. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, eine Bühne vor dir zu haben und die einzelnen Sounds oder Instrumente oder was auch immer du da aufnimmst, verorten zu können. Das hast du früher bei guten Stereoanlagen schon gehabt, aber mittlerweile, es gibt, Apple ist, glaube ich, Anfang letzten Jahres mit diesem 3D Audio rausgekommen, also so einem Spatial Sound, der die Kanäle nochmal auftrennt virtuell.
Ja.
Und das finde ich ist eine tolle Entwicklung, weil es das einfach irgendwie einfacher zugänglich macht. Also du brauchst ja nicht eine 5.1 Anlage ins Wohnzimmer zu stellen, um diesen räumlichen Sound zu genießen, sondern du kannst wirklich sagen, ich ziehe mir ein gutes paar Kopfhörer an, ein paar Earpods rein und das funktioniert. Das funktioniert richtig gut.
Ja, aber das klingt ganz, ganz hochinteressant. Also das ist so faszinierend irgendwie, also gerade auch dieses, wenn du das auf einem Kopfhörer hast und dann hörst, was da drumherum sozusagen passiert und wie das, Also das wird mich technisch ja unheimlich interessieren, wie das eingespielt wird und wie man das überhaupt verarbeitet, soundmäßig. Ne? Denn das, das hört sich derartig genial an. Ja. Aber man muss es ja auch irgendwie ja in dieses eigentlich simple Stereosignal reinbekommen.
Ja, das ist relativ einfach, weil die, oder was heißt die Anbieter, der Anbieter des Mikrofons, mit dem ich diese Ambisonics-Aufnahmen mache, oder Ambisonic heißt es, Aufnahmen mache, das ist Rode, und die machen im Prinzip, bieten die direkt ein Plugin an, was du in deine DAW einbinden kannst, um da aus diesem Ambisonic-Format eben ein Stereosignal zu machen.
Okay, das heißt, das wird dann einfach nur in das Stereosignal reingerechnet.
Das wird reingerechnet, aber du kannst wirklich visuell in so einem Frontend aussuchen, woher soll der Sound kommen. Also das ist auch kostenlos auf der Seite von denen zu haben, wenn du da mal mit probieren willst, einfach runterladen. Und kannst dann da eben sagen, der Sound soll von vorne kommen. Du siehst halt auch, von wo kommt der Sound aus diesen vier aufgenommenen Kanälen.
Mhm. Ja. So, das heißt, in der Grundlage heißt das aber, das wird vierkanalig aufgenommen, wie du jetzt gerade gesagt hast.
Genau.
So, und das Aufnahmegerät muss das aber irgendwie können auch, ne?
Genau, das muss es können. Oder du musst es halt hinterher in Post zusammenschneiden. Aber die, ich sag mal, der F6, und das ist das Schöne am F6, der kann es halt direkt ohne irgendwelche zusätzlichen Plugins. Der MixPre 2, also MixPre 6.2, der kann es auch, aber du musst halt nochmal irgendwie für $100, glaube ich, ein Plugin kaufen, was die Kanäle dann so direkt zusammenschiebt, ne, weil es da eine definierte Anordnung der Kanäle eben vorne, oben, links und so weiter gibt.
Mhm. So, und Genau. Wie sieht das dann mikrofontechnisch aus? Also du brauchst ja dann eben auch entsprechend viele Mikrofone. Also wenn du die Kanäle brauchst, ja pro Kanal dann ein Mikrofon.
Genau.
Und die werden dann entsprechend auch in die Richtung angeordnet, oder wie funktioniert
genau,
das?
Genau, die werden in die Richtung angeordnet. Das einfachste oder die einfachste Erklärung ist wirklich das von Rode, das Mikrofon, das NT-SF1, also SF für Soundfield.
Ja.
Da kannst du ziemlich genau sehen, dass zwei von diesen Kapseln eben schräg nach oben links und schräg nach oben rechts schauen, und die anderen zwei Kapseln sind so angeordnet, dass sie nach schräg vorne unten und schräg hinten unten schauen. Ist etwas schwierig vorzustellen, wenn ich das jetzt so erkläre, aber wenn du dieses Mikrofon siehst, dann siehst du genau, wie die angeordnet sind. Ist ähnlich wie so eine Stereo XY-Konfiguration auf dem H6 oder auf dem...
Okay, also dann nur mit vier Mikrofonen.
Genau, nur mit vier Mikrofonen, ja, okay. Genau. Vier Kapseln, ja. Genau. Und da gibt's auch tolle Sachen, um die, wenn du einen 3D-Drucker hast, dir selbst anzufertigen. Also du brauchst halt für die vier Mikrofone achtadriges Kabel.
Ja.
Um das dann in einer Strippe wegzuführen, ne? Und hinten nochmal in vier XLRs sozusagen aufzusplitten, weil sonst hast du halt vier riesen Kabel.
Kabelbaum, ja.
Genau, riesen Kabelbaum. Und ja. Das ist eine super tolle Sache, weil das halt einfach so räumlich rüberkommt.
Das ist echt herrlich, klar. Ja gut, das heißt also, da müssen wir mal eine Art Praxisworkshop machen.
Ja klar, gerne.
Ja, denn ja. Das ist ja hochgradig, also das klingt jetzt für mich erstmal total spannend und faszinierend irgendwie. Das ist echt hochgradig. Keine Ahnung.
Es ist halt relativ easy, ne? Weil du die Mikrofone, wenn du so ein Fertigding hast, sage ich mal, wie das NTSF1, du stellst es hin, du steckst die Kabel ein und du kannst auf die Aufnahmetaste drücken und das läuft, ne? Also es routet halt richtig. Und selbst wenn du es nicht, also selbst wenn du vier normale Monomikrofone nimmst, ist es relativ einfach, sich da eine Halterung zu basteln, zu drucken oder die einfach so anzuordnen, dass du von diesem räumlichen Effekt mitgenommen wirst, ne?
Ja, genau. Also der Effekt ist ja ausgelöst halt einfach oder eingefangen durch diese vier Mikrofone.
Genau.
So, und das heißt, du hast die Mikrofone, du hast das Aufnahmegerät, dass das im Zweifel auch schon selber kann. Also genau. dieses Signal zu verarbeiten.
Genau.
Und ja gut, dann brauchst du noch irgendwie Software, um das wieder in Stereo umzurechnen. Da hast du gerade schon gesagt, das ist ein Plugin.
Genau, richtig.
Gut, das heißt, das ist aber einfach VST. Das heißt, es funktioniert praktisch überall.
Das funktioniert überall. Also ich mache das, ich schneide ja sonst Podcasts und so weiter gerne mit Ultraschall oder eigentlich ausschließlich mit Ultraschall, weil ich nie mehr als, also keine Stereo-Anwendung oder sowas gemacht habe. Ganz viele von den Field Recording Jungs benutzen die normale Reaper-Version.
Ja.
um ihre Sachen zu schneiden, aber da ich beruflich die Adobe Suite benutze und
ach
da
so,
eine
Pro-Lizenz
habe, benutze ich einfach Audition.
Ja.
Für diese Multitrack-Aufnahmen. Also das ist im Prinzip eine gleiche Sache wie unsere Podcast-Aufnahme, nur dass du einfach mehr Channels hast. Also es ist überhaupt nicht kompliziert.
Okay. Ja. Ja gut, und dann brauchst du dieses Plugin, rechnest das damit wieder zurück.
Genau.
Und dann war es das.
Genau, rechnest da einfach ein Stereo-Signal raus.
Ja.
Oder ein Signal, was du eben haben möchtest. Du kannst auch andere Formate daraus rechnen, aber das meiste.
Ja gut, das meiste ist ja dann,
dass ja, du
in Stereo rauskommst.
Genau. Genau.
Klar. Denn das ist ja das, was du brauchst.
Ganz genau.
Letztendlich. Das ist echt faszinierend. Toll. Ja gut, das heißt, das ist also dieses, wie hast du das gerade genannt? Ich vergesse immer die Begriffe.
Das Field Recording, oder?
Nein, das
Ambisonic.
Ambisonic, genau.
Genau, richtig. Da gibt's auch noch ganz andere Spielarten, also wie die Mikrofone angeordnet sind. Gut, URTF klar. Ist noch eine, aber ich sag mal, Ambisonic ist für den Einstieg eine einfache 360-Grad-Technik.
Ja,
genau.
So, und damit bekommst du dann eben entsprechend Daten, die dann im Ohr oder im Kopfhörer dann so klingen, als würde dann wirklich das von aus irgendeiner Ecke kommen oder auch nicht kommen oder was auch
genau.
immer. Das ist also, das finde ich irre. Ich habe das jetzt irgendwie gehabt, da hat mir jemand einen Link geschickt, ich weiß nicht, ob du das warst oder jemand anders, zu Musik, ja. die auch so
ja.
in der Form aufgezeichnet ist, wo man dann also wirklich das Gefühl hat, dass also das um den Kopf rum irgendwie passiert.
Ja.
Wobei ich da ein bisschen, ja, bei einigen Sachen so das Gefühl hatte, das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuschend, aber so ein bisschen seltsam, weil ich da das Gefühl hatte, okay, das ist einfach nur zwischen rechts und links hin und her bouncend.
Ja.
Quasi. Also
ja,
dieses,
ja,
genau, ne, dieser Effekt war einfach nur ein Hin und Her. Also es gab auch andere Stücke, wo das nochmal anders ausgesehen hat, aber es war wirklich so ein Effekt, dass es hin und her gebounced hat, was natürlich an sich schon faszinierend ist, aber was man eben auch mit einem normalen Stereosignal machen kann.
Genau.
Aber das fand ich schon spannend irgendwie, dass das so, ja, dass man das einfach so machen kann und dass es auch dann entsprechend so klingt. Denn da muss ich sagen, da habe ich ja so erstmal überhaupt gar keine Ahnung von. Also ich kann ein Mikrofon bedienen, ich weiß, wie man einen Rekorder benutzt und ich kann Podcast aufzeichnen, aber dann hört es auch irgendwie schon ziemlich wieder auf und ich kann unter Umständen vielleicht auch eine Bühne beschallen.
Ja.
So, also im kleinen Rahmen, also sprich auf Theaterebene. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das auch für Musik, also für größere Musikveranstaltungen könnte, aber so auf Theaterebene gibt's da schon so Sachen, die ich schon gemacht habe. Ne? Aber das ist einfach schon total faszinierend irgendwo, wenn man das so, ja, das so jetzt hört, ne?
Ja, das Interessante dabei ist halt hinterher die Ausarbeitung, wie die Software das umsetzt in ein Stereosignal, finde ich.
Mhm.
Also das ist das, was mich da irgendwie flasht, ja. Ich habe podcast-technisch auch schon einige Ideen gesehen, was man machen kann. Es gibt ja in so Zweier-Podcasts, in Interviewsituationen manchmal so den Trick, dass die Podcaster dann den einen irgendwie 5% nach links pennen und den anderen 5% nach rechts, den Gesprächspartner.
Ja.
Und du so ein bisschen Stereo-Effekt dadurch hast, ne? Weil der eine eben ein bisschen bisschen lauter rechts ist, der andere bisschen,
ja,
lauter,
genau,
links.
Bisschen lauter links.
Also hast du das Gefühl,
hast du
irgendwie
Wechsel
du
zwischen
siehst,
den,
siehst,
ja,
wie
ja.
die sitzen, genau.
Ja.
Und nichts anderes ist das eben mit dem Ambisonic, ne?
Mhm. Nur da ist es halt automatisch und dann hinterher, genau, eben wahrscheinlich sogar noch extremer, ne?
Genau. Genau.
Ja.
Also das beste Beispiel wirklich, selbst wenn du nicht auf die Suche nach Ambisonic gehst, ist dieser Spatial Sound 3D Audio, den Apple letztes Jahr eingeführt hat. Ich meine, letztes Jahr war es.
Ja, das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein, genau.
Genau. Und da hörst du wirklich Unterschiede zwischen einem normalen aufgenommenen Stück und eben einem Ambisonic-Stück, ne?
Ja.
Ja. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Also wenn du dir vorstellst, selbst in Stereo da spricht man im Stereo oder in der Stereo-Szene von Bühne, ja, da ist eine große Bühne sozusagen, sagt man, wenn du dieses räumliche Vorstellungsvermögen hast. Da ist es halt auch so, dass die einzelnen Instrumente, die einzelnen Spuren so gelegt werden, dass du wirklich, wenn du beispielsweise die Streicher ganz links hast, dass du die dann stärker
nach links
gepennt hast,
ja,
und hinterher dann wieder ein Stereosignal aus diesen fünf Spuren, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie noch einen Bass dabei hast, einen Sänger,
ja,
ein Schlagzeug, was auch immer, ein Blasinstrument, Und du fühlst auch da diese räumliche Aufteilung. Ne?
Ja, ja, genau. Aber da hast du dann ja für jedes Instrument oder für jede Instrumentengruppe ein separates Mikrofon.
Genau, genau.
Das, du musst dann halt wissen, wo die gesessen haben.
Genau, richtig.
Um das machen zu können. Also das hatten wir schon mal bei einer Orchesteraufzeichnung. Das war sehr lustig, weil dann plötzlich durch einen Fehler in dem, ja, im Schnitt praktisch, also in der Lage der Spuren, saßen dann plötzlich die, ich glaube, die Blechbläser saßen praktisch neben den Geigen. Das hörte sich so ein bisschen eigenartig an.
Ja.
Also das war so, von der Richtung her passte das einfach nicht, weil die im, auf der Bühne sitzen die ja, oder sind die ja relativ weit auseinander. Das ist ja links die Geigen, dann rechts die Celli und dahinter die Blechbläser.
Ja.
Und das, den Unterschied hörst du ja, wenn du im Publikum sitzt, schon extrem. Und das war halt in dieser Aufzeichnung hörte sich das halt völlig komisch an und völlig merkwürdig an, weil einfach dieser Effekt komplett kaputt gegangen ist. Ne? Das war also wirklich so ein Ding, wo das dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Aber das hat eben jemand gemacht, der das auch beruflich gemacht hat damals, der aber dann eben die Spuren einfach durcheinander geworfen hat.
Ja, genau.
Das passiert dann, das ist dann hinterher auch korrigiert worden. Aber es war schon sehr lustig. Ne? Das war so, ja.
Ja, ich finde es einfach faszinierend. Also für mich steckt da keine wirtschaftliche Absicht oder sowas dahinter. Das ist erstmal so ein neues Testfeld und mal schauen, was sich da noch draus entwickelt.
Mhm. Ja. Klar, auf jeden Fall. Das ist nämlich das Ding einfach. Ne? Du hast ganz viele solche Aspekte, ganz viele solche Sachen, denn ich kenne das auch, also jetzt nicht nur von Orchestern, sondern auch von Bühnenstücken, also von Theater. Da ist es letztendlich genauso. Da hast du auch teilweise Bühnenseiten getrennt, wo du dann eben auch getrennt aufzeichnen musst, sonst hört sich das hinterher merkwürdig an, weil die alle an derselben Stelle stehen, akustisch gesehen.
Ja, ja.
Ja gut, aber es ist natürlich schon faszinierend, wenn sowas automatisch geht. Also wenn das, ne, wenn du da gar nicht mehr so einen Höllenaufwand treiben musst, sondern wenn du das einfach machen kannst, indem du ein paar Mikrofone in die Landschaft stellst.
Genau, der Aufwand ist im Prinzip genau der gleiche wie eine Zweispuraufnahme oder wie eine Einspuraufnahme, wenn du eben nicht so viel Verkabelungsstress hast. Ne? Also wenn du die Sachen so aufgesetzt hast, dass du eben jetzt nicht mit vier riesen XLR-Kabeln durch die Gegend rennen musst und so.
Ja, klar. Ja. Ja gut, du kommst dann direkt praktisch in den Rekorder rein von diesem Mikrofon aus und das war's dann.
Ja, genau. Das Mikrofon hat eben so ein, das ist ein spezieller Stecker, das ist kein XLR, das ist eben der, wo dann diese, weiß ich gar nicht, wie viele Adern das sind, 8 oder mehr sogar rauskommen. Und unten kommst du halt mit 4x XLR Mail raus, die
auf den rot, Rekorder
gelb, gehen. Grün, blau gekennzeichnet sind, die auf den Rekorder gehen, eine festgelegte Reihenfolge haben, was Spur 1, 2, 3, 4 ist und dann kannst du loslegen. Also es ist wirklich
faszinierend.
Kein Aufwand, überhaupt kein Aufwand.
Ja, klar.
Genau.
Das ist echt herrlich.
Ja. Ja, es ist wirklich spannend. Ne? Ich habe immer diese Segelmetapher, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich auf dem Segelboot bin, dann dauert das so 10 Minuten und dann habe ich alles drumherum vergessen. Dann ist der Alltag so ein bisschen weg. Und genau das ist das, was mich
das
so
an. Das ist da, glaube ich, auch so, ne?
An den Field Recording Sessions irgendwie flasht. Du kommst raus. Du nimmst irgendwas auf, ganz belanglose Dinge. Also ich war im November im Oberbergischen irgendwo, um so Kirchenglocken aufzunehmen. Hab mich dann dahingestellt und so 10 Minuten, bevor die dann schlagen sollten, da war ich nur mit dem Stereo-Setup unterwegs, mit dem Audio-Technica BP 4025 heißt es, glaube ich.
Ja.
Und hab mich dahingestellt und so ein bisschen Testaufnahmen gemacht. Und das war diese Zeit, wo es gerade so super kalt war und die ganzen gefrorenen Blätter, die da hergeweht sind, die sind sowas von laut und von präsent, dass du wirklich mit geschlossenen Augen das Gefühl hast, von rechts kommen diese Blätter vorbei geweht auf dem Boden und
das ist
abgefahren. Also
ja, klar.
Das ist schwierig, das zu erklären. Ja. So eine Aufnahme muss man sich mal anhören. Ich werde da mal gleich auch noch mal ein paar Links irgendwie dir rüber schicken.
Ja, schick mir gerne.
Dann wo man sich sowas anhören kann oder so ein Soundbeispiel.
Ja.
Was wir dann vielleicht irgendwo hochladen können.
Ja, klar, das verlinke ich, das lade ich hoch und verlinke das, das ist kein Problem.
Genau, genau. Ja, und das nächste sind dann die elektrostatischen Aufnahmen eben, wo ich releasen werde, ein Set von Aufnahmen, was auch total spannend ist, dir anzuhören, wie sich die elektrischen Geräte, die so um dich herum stehen, Monitore, Mobiltelefonen, Ladestationen, Kabel und so weiter, die Feinde des Amateurfunks sozusagen, von der elektromagnetischen Sauberkeit her, wie die sich anhören, wenn du die hörbar machst. Das ist wirklich
abgefahren. Klar.
Wobei die Leute, die oder die Jungs und Mädels, die so in dem Sound Recording oder in dem Sound Design wirklich intensiv dabei sind, die machen da dann halt noch viel mit Effekten hinterher, ne? Nochmal
ein
Reverb drauf. Oder eine Oktave tiefer den Sound.
Ja, aber selbst wenn man das nicht macht, ist das, glaube ich, schon super faszinierend.
Total. Ja,
also das klingt richtig gut. Aber die Sache ist halt, du brauchst halt entsprechende Technik dafür. Das heißt, du brauchst diese, im Zweifelsfall diese vier Mikrofone oder dieses Mikrofon, das die vier Mikrofone abbildet.
Genau.
Du brauchst den passenden Rekorder dafür.
Ja.
Ja, gut. Okay, also ich bin jetzt gerade, ich habe gerade auch ein bisschen aufgerüstet. Ich habe mir gerade einen F2 noch hingelegt.
Ja.
Und zwar deswegen unter anderem auch, damit Mitschnitte von Vorträgen nicht immer wieder crashen.
Ja.
Denn das habe ich jetzt in Bochum erlebt. Da warte ich jetzt noch auf den offiziellen Mitschnitt sozusagen. Das Video ist noch nicht fertig. Mhm. Da gab es übrigens bei den Labortagen in Bochum, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, gab es auch einen hochinteressanten Vortrag zum Thema Mikrofone.
Ja.
Da hat nämlich jemand wirklich so mal die ganze Palette abgebildet. Der hat also dann wirklich gezeigt, was ist ein Bändchenmikrofon, wie funktioniert das und was sind diese und jene Mikrofonsorten, ne? Wie funktioniert ein Elektretmikrofon, wie funktioniert ein Kondensatormikrofon, was kann man womit machen, was ist mit dem und dem sinnvoll und so weiter. Also ich glaube, wenn die Videos online kommen, die werde ich dann natürlich auch verlinken.
Super,
aber das ist hoch interessant gewesen.
Ja, aber du hast doch auch irgendein Mehrspuraufnahmegerät, irgendwie ein H6 oder sowas, ne?
Ich hatte ein H5.
Ja.
Den habe ich mittlerweile nicht mehr. Den habe ich gegen den L8 getauscht.
Mhm.
Ansonsten,
L8 ist aber auch, ist 8-Kanal, ne?
Der L8 ist, der hat 6 Mikrofonkanäle.
Ja, okay,
zweimal,
aber damit kannst du
es machen. Line beziehungsweise USB, aber mit dem könnte ich das auch machen.
Ne? Mit dem L8 kannst du das machen, genau.
Okay. Ja gut, dann brauche ich jetzt nur noch einen Haufen Mikrofone.
Naja, im Prinzip ist es wirklich easy, ne? Also du kannst zum Beispiel, es gibt von Samson diese günstigen Shotgun-Mikrofone, ich weiß nicht, C2 oder so heißen die. Da gab's das paar mal bei Amazon für, ich meine, 70 Euro oder sowas. Da holst du dir zwei Pärchen und dann kannst du loslegen, ne?
Ja, gut, klar.
Also das sind wirklich einfache Sachen, wie man sowas zumindest mal testen kann, ne?
Mhm. Ja, genau. Also das, ja gut, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann mir das einfach bei dir anschauen.
Ja, klar.
Ich könnte jetzt einfach unterwegs hingehen und könnte mir das bei dir angucken, was da möglich ist und was du da draus gemacht hast und was man da tun kann.
Genau.
Denn ich sag mal so, ich muss nicht mit allem unbedingt sofort anfangen, was mir irgendjemand auf den Tisch wirft.
Ja.
Ich glaube, das würde zu noch mehr Chaos und zu noch mehr Zeug hier führen.
Ja.
Was vielleicht nicht unbedingt nötig ist. Ich hatte ja gerade erst dieses Ding mit der Photovoltaik.
Ja.
Da fehlt die Podcast-Ausgabe auch noch.
Mhm.
Und da wird auch dann der Vortrag nochmal im Podcast erscheinen, den ich da gemacht habe in Bochum.
Ja.
Und das fehlt halt noch. Aber ja, auch da gibt es dann wieder Sachen, ne, wo ich dann reinfalle und wo ich dann auch richtig, da muss man teilweise richtig Geld drauf werfen, damit das funktioniert.
Ja.
Ja gut, mal gucken. Vielleicht kommt das dann auch irgendwann nächstes Jahr noch. Schauen wir mal.
Ich sag mal, die Einstiegshürde ist einfach für einen Podcaster, für einen Durchschnittspodcaster, der irgendwie ein H6 oder sowas rumliegen hat, nicht mehr so besonders hoch.
Ja, genau.
Weil du halt wirklich nur noch vier Mikrofone brauchst. Du kannst die ja auch, es gibt so Stereo-Schienen, nennen die Dinger sich. Das ist im Prinzip, verdoppelst du damit von einem Mikrofonständer die Aufnahmen und kannst da eben zwei Mikrofone draufhängen. Die kannst du natürlich auch nochmal doppeln, hast du eben zwei Stereo-Schienen, also vier und richtest dann die Mikrofone so aus, wie sie in Ambisonics normalerweise ausgerichtet sein sollen. Also da kannst du relativ einfach oder auch wenn du einen 3D-Drucker hast, in diese Technik einsteigen. Ja, Kapseln gibt's auch günstig, ne, muss man wirklich sagen. Also da, ich habe dir gerade mal so einen Link zu so einem
ich habe den gerade schon weitergeschickt.
DIY-Projekt rübergeschickt.
Das sieht lustig aus, das Teil. Also das ist so ein Vierfach.
Genau, so sieht im Prinzip auch das NTSF1 aus,
mhm,
in der Anordnung. Und er beschreibt da halt eine ganz günstige Möglichkeit, sich so ein Ding selbst zu basteln. Mhm. Also,
und das ist auch 3D gedruckt oder so, ne?
Genau, das ist 3D-Druck, absolut, ja.
Ja,
genau.
Krass.
Ja. Ja. Und dann kann man loslegen. Ne?
Sehr faszinierend alles.
Faszinierend.
Ja. Das ist immer wieder, ich mag ja sowas nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich mir die Seite gerade mal aufgemacht.
Ja, ja, genau.
Da hast du dann diese 4 Mikrofonkapseln, aber das ist ja auch wirklich so eine 3D-Anordnung. Ne? Das ist irgendwie.
Ja, genau. Genau, das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? Du hast halt diese 4 Richtungen, wo das Ding hinguckt. Einmal Front Left Up, dann Front Right Down, Back Left Down und Back Right Up.
Ja.
Ne? Und dadurch oder durch diese Anordnung kannst du eben diesen Rundum-Sound erzeugen. Ne?
Das heißt, du hast gar nicht diese Anordnung 4 Mikrofone auf einer Ebene, sondern du in 3D. In 360 Grad, ja klar, muss ja auch. Ne? Ist ja, auch eigentlich
also du
logisch,
zeigst ein Mikrofon, zeigt nach vorne links oben, eins nach vorne rechts unten, eins nach hinten links unten und eins nach hinten rechts oben.
Rechts oben, ja.
Genau.
Okay, und die Anordnung sieht man jetzt hier auch, ist festgelegt?
Die ist festgelegt, genau.
Genau.
Das ist
der Aufwand ist ja wirklich nicht so groß.
Der ist überhaupt nicht groß. Ne? Diese kleinen Kapseln, die du auf der Seite siehst, den Link sollten wir ja auch mal verlinken noch. Ne?
Ja, den habe ich schon weitergeleitet.
Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Ich meine, TSB sind das, ne? TSB 2590.
Ja.
Das sind ganz kleine Kapseln, da kostet die Kapsel $12.50 oder so.
Ja gut, das geht ja sogar. Ne?
Also da bist du mit $50 dabei, wenn du 4 von den Kapseln haben willst und dann eben Lötarbeit und ein bisschen.
Ja gut, aber das können wir.
Bisschen
das ist
ja nicht das Problem. Das können wir, genau.
Da habe ich ja keinen Stress mit.
Ja.
Sehr schön. Ja. So, das heißt, im Endeffekt ist das alles gar nicht so kompliziert, wie man sich das so vorstellen könnte. Also ich hätte jetzt wunders was gedacht, was man da machen muss und ne, welches Equipment man dafür braucht, aber offensichtlich ist das gar nicht so fürchterlich dramatisch. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ja, das ist gut zu wissen.
Ja, ich glaube, da geht's halt hin. Ne? Also ich habe jahrelang, oder wenn wir uns die Entwicklung in der Audiotechnik angucken, das ist ja relativ langsam, was sich da so tut. Also für mich hört sich Musik heute noch so an, wie sie sich in den 80ern angehört hat, in vielen Fällen.
Ja, natürlich.
Aber jetzt
ist ein bisschen moderner geworden und die Technik ist besser, aber im Endeffekt an dem Sound selbst hat sich ja nicht viel verändert.
Genau.
Ja.
An dem Sound an sich, an diesem Stereoerlebnis hat sich nicht viel verändert, bis jetzt auf die auf diesen 3D-Sound, den ich wirklich mal als eine Änderung irgendwie wahrgenommen habe. Ja. Und mit dem Einzug der virtuellen Realität oder jetzt auch der Mixed Reality über Brillen, die erschwinglich werden, glaube ich, wird diese Komponente einfach noch notwendiger, um zu diesem visuellen Erlebnis noch ein auditives Erlebnis zu schaffen.
Ja gut, also dass ich dann endgültig
dass du richtig drin bist.
Ja, dass ich richtig drin bin und dann, weil irgendwie alle Signale nicht mehr zusammenpasse, irgendwie mich übergeben muss oder so, weil. Ne?
Ja, das nicht unbedingt, aber das
ja, das habe ich ja schon mit so einer 3D-Brille, deswegen weiß ich
das
nicht.
Das fängt einen schon, ne? Also
ja, mit einer 3D-Brille. Das fängt einen total. Also ich habe das ja schon in so einem, wenn es gibt ja diese Kinos mit der Halbkugel.
Genau.
Also wo man dann so virtuelle Hubschrauberflüge oder sowas machen kann. Das ist ja auch so ein 3D-Effekt irgendwie.
Genau.
Selbst da wird mir schon, also da wird mir schon anders, ne, wenn ich das so sehe. Ja. Also hua.
Ja, aber auch das rechnen die mittlerweile so gut raus. Du wirst ja da bewegungskrank, Motion Sickness nennen die das, weil du selbst deinen Körper nicht bewegst, aber das Gefühl hast,
bewegt,
dich zu
dass
bewegen.
Sich das bewegt. Ja,
also
genau.
Das, wenn du beispielsweise rennst, ist es was anderes. Also du wirst beim Achterbahnfahren, beim 3D-Achterbahnfahren, wirst du zwar Emotionen erleben, dir wird aber nicht schwummerig, wie bei einer Situation, wo du beispielsweise läufst, also in einer Sportveranstaltung 3D selber die Figur sozusagen bewegst, aber deine Beine dabei nicht bewegst, ne? Weil das können unsere Rechner intern noch nicht richtig verarbeiten.
Ja, ja, und aber das ist eben das, was dann, also ich habe ja mit praktisch nichts an der Stelle Probleme. Ich kann, na, wenn ich auf dem Boot bin oder sowas, ich bin eigentlich der Letzte, dem irgendwie übel wird oder so.
Ja.
Ich kann im Bus oder im Auto, ist egal, wo ich sitze, ich kann auch notfalls auf dem Boden liegen und lesen. Das ist eigentlich alles völlig egal, aber wenn ich so eine Brille aufhab, dann so.
Ja. Ja, das ist ein ganz,
ist ein bisschen
also ein ganz ungewohntes so. Erlebnis. Ich glaube auch, dass man das trainieren kann.
Kann man auf jeden Fall.
Ich glaube, man kann das Erlebnis noch immersiver machen, wenn man eben Sound und
das zusammenbindet, Bild
zusammenbringt.
Auf jeden Fall, klar.
Und dass sich der Sound eben oder der Sound in die Blickrichtung auch bewegt. Also wenn ich nach links schaue und hörte vorher das Signal nur auf dem linken Ohr, weil da links neben mir die fahrende Dampfwalze steht und ich gucke dann nach links und sehe sie also frontal, dass ich dann wieder ein Stereoklang.
Dass du dann wieder in das Stereo reinkommst, genau. Ja, aber das ist genau das, nicht? Das macht das Ganze ja dann nochmal ganz anders und nochmal viel, viel wirklichkeitsgetreuer oder so. Ne?
Genau.
Das ist halt klar. Ja. Denn das muss sich ja dann auch verändern.
Absolut, ja.
Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, gut.
Sollten wir mal machen. Also einfach
auf jeden
mal
Fall.
Rausgehen
auch. Wir machen das irgendwo, ne? Und dann hängen wir das da noch mit rein. Also wir veröffentlichen das dann. Also das ist ja überhaupt kein Problem, sich einen Rekorder umzuschnallen, rauszugehen, solche Sounds aufzunehmen, die weiter zu verarbeiten. Und ja, das
also ich habe so drei Setups, die ich eigentlich immer mit mir führe, wenn ich aufnehmen gehe. Das eine ist das binaurale Setup, wo ich eben mit einem binauralen Mikrofon, also einem Mikrofon, was an meinen Ohren sitzt, hier rechts eins, links eins, in den F3 gehe, der ja Stereo XLR, also zwei XLR-Kanäle kann und auch in 32-Bit aufnimmt. Das ist dann sozusagen, kannst du damit schöne Situationen, wo du irgendwo herläufst, wo du in den Bahnhof reinläufst, wo du über den Flughafen läufst und die Leute hörst. Ne? Das ist eine tolle Sache. Das andere ist dann eben, da nehme ich meistens jetzt den F6, wo ich eben Stereoaufnahmen mache in der Natur.
Aha.
Also ein BP4025 von Audio-Technica, ein schönes Stereo-Mikrofon, wo du eben auch nur einen Stand, also eine, wie heißt das denn, so ein Mikrofonständer für brauchst. Und dann eben das dritte ist dann für die Ambisonic-Aufnahmen, die man dann zeitgleich am gleichen Ort eben noch machen kann, der zweite Stand sozusagen, der dann das NTSF1 trägt, wo du eben diese Ambisonic-Aufnahme mitmachst. Und das geht in den MixPre 6.2.
Ja.
Genau. Einmal drücken, kannst du alle per App bedienen, ist eine super komfortable Sache.
Ja, wir brauchen alle Links dazu.
Ja, natürlich.
Die hänge ich dann auf die Seite.
Ja, klar.
Da hast du dann ja jetzt ein paar Tage Zeit, mir das alles zu schicken.
Ja.
Denn ich sag mal, ich weiß noch nicht, also in den nächsten zwei Tagen nicht, aber ich denke mal, dass ich um Silvester rum zum Schneiden komme.
Ja, alles klar.
Das wird ja diesmal ein bisschen mehr Aufwand.
Ja, ich weiß nicht, mir kommt es gar nicht so lang vor. Wir haben ja so lange mit unserer Technik hier rumgedümpelt, mit unserer Übertragungstechnik.
Ja, also die Aufzeichnung läuft jetzt eine Stunde ungefähr, also es ist ja nicht so. Ne? Ja. Aber wir haben ja jetzt noch was ausgelassen. Wir sind ja jetzt
was
noch
haben wir
gar nicht.
Ausgelassen?
Ja, wir haben ja jetzt das mit dem Geophon noch gar nicht so richtig, da haben wir uns ja noch gar nicht so richtig drüber unterhalten. Also einerseits natürlich technisch gesehen, da hast du ja schon ein bisschen was gesagt dazu mit Spule und Kram und so. Aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass das letztendlich Schwingungen, also nicht akustische Schwingungen, sondern Schwingungen im Material selbst aufzeichnet. Das heißt, das ist doch auch dann ein Kontaktmikrofon. Das heißt, das musst du irgendwo drauf, dran, reinsetzen, damit es...
Ja, es ist kein Mikrofon. Das ist ja das Interessante
daran. Ja, also ich... Ja.
Also du musst dieses Gehäuse, das kannst du dir vorstellen wie ein Walkman-Motor ungefähr früher. Ja, so ein kleiner Motor, weiß ich nicht, vielleicht hat der 2 Zentimeter Durchmesser, 3 Zentimeter hoch, geschlossenes Metallgehäuse und oben 2 Pinne drauf. Also siehst du erstmal nichts davon, ja?
Ja.
Und in diesem Ding ist, habe ich eben schon mal kurz gesagt, eine Kupferspule und in der Spule läuft ein Magnet. Das heißt, ein Stabmagnet ist da drin. Und sobald du dieses Teil bewegst, erzeugst du damit ja einen Strom.
Das heißt, sobald das bewegt wird, das hat noch nicht mal irgendwas damit zu tun, ob das Kontakt zu einer Oberfläche hat oder sonst irgendwas, sondern es zeichnet einfach die Bewegung auf.
Ganz genau, es zeichnet nur Bewegung auf. Deswegen werden die Teile zu seismografischen Aufzeichnungen, also Erdbeben und so weiter verwendet. Mh. Ja, das sind teilweise stationäre Dinge, die stehen dann irgendwo auf dem Acker und zeichnen da über Monate irgendwelche Erdschwingungen sozusagen auf.
Ja. So, und die nutzt du jetzt aber nicht unbedingt für Erdschwingungen?
Überhaupt nicht, sondern für alle Schwingungen, die irgendwo in Material, in Oberflächen, in metallischen Dingen irgendwo zu finden sind. Ne?
Mhm.
Also kannst im Prinzip einen Saugnapf nehmen an das Gehäuse, dieses Geophon dann mittels Saugnapf an eine fahrende Zugscheibe und du hörst eben alles, was sich in der Außenhaut dieses Zuges, in der Scheibe an Bewegung niederschlägt.
Alles, was sich da abspielt.
Genau, alles, was sich da abspielt. Und das wird sich natürlich, wenn du über irgendwelche Gleise langsam fährst, da wirst du ein ähnliches Tackern haben, als wenn du das jetzt mit einem Schallmikrofon aufnimmst.
Ja.
Tadak, 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 aber eben die Erschütterung.
Mhm.
Also den elektrischen Impuls, der generiert wird, weil diese Spule in dem, oder der Magnet in der Spule eben ein elektrisches Feld erzeugt, was dann an den XLR-Stecker weitergegeben und im Gerät auswertbar gemacht werden kann. Im Aufnahmegerät. Als Ton.
Klar. Aber ja gut, was ist ein Ton? Das ist ein elektrischer Impuls in
genau.
dem Moment.
Eine Schwingung, ja.
Und solange die den richtigen Frequenzbereich hat, passt es ja.
Genau, genau.
So, das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel auch solche Sachen, also was, das war eine Idee, die mir schon irgendwann, als du das erste Mal angesprochen hast, gekommen ist.
Ja.
Man könnte jetzt zum Beispiel auch solche Sachen damit machen, wie mal in einem Fahrzeug, ja, ich sag mal, die Bewegung, also die Vibrationen und das alles, was da drumherum passiert, aufzuzeichnen und das, also da mal Vergleiche anzustellen, also sprich bei einem Auto zum Beispiel, ein Verbrenner und ein Elektroauto.
Genau.
Ja.
Genau, was sich da tut, was da an Schwingung passiert, also
Was auch die Unterschiede sind.
Genau, ja? genau. Saugnapf dran auf die Motorhaube oder Magnet dran unten, dann irgendwo in den Motorraum. Und dann kannst du im Prinzip aufnehmen, was sich da abspielt. Ne?
Ja.
Ja. Hidden Sounds. Es sind wirklich verborgene Sounds. Das sind die Sounds, die wir mit unseren Ohren nicht wahrnehmen, die wir aber in besonders starker Ausprägung mit unserem Körper wahrnehmen können. Ne? Ähnlich wie dich ein richtiger Bass schütteln und bewegen kann.
Ja.
Ist das eben genau das Gleiche, nur in einer viel, viel feineren Form.
So, das heißt aber, muss man dann den Frequenzbereich hinterher noch umsetzen oder passiert das?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Das passiert innerhalb dieses Dings. Also da gibt's natürlich verschiedene Frequenzbereiche. Und so die Grundfrequenz von dem, was ich einsetze, ist bei 14 Hertz. Und ja, dann hast du da eine bestimmte Sensibilität oder Sensitivität, die da eine ausschlaggebende Größe ist. Aber das ist eigentlich wirklich eine relativ einfache Sache. Ne?
Mhm.
Ja.
Ja, das ist das, was ich meine, ne? dass man praktisch das hörbar machen kann, was sonst nur als Schwingungen wahrgenommen wird.
Genau.
Quasi, ja, okay.
Ich weiß gar nicht, wie heißen denn diese Geräte? Gibt es im Museum manchmal, die Luftfeuchte messen?
Hygrometer.
Genau, so ein Hygrometer und die dann auf so eine Bandrolle aufzeichnen, wie sich diese Luft verändert. Das ist im Prinzip ja nichts anderes. Ne? Also du.
Okay, ja gut, klar.
Ne, du bewegst nur aus einer Veränderung, aus dem Referenz, da werden ja nur Referenzwerte.
Ja.
Oder zu einem Referenzwert werden die Abweichungen eben dargestellt. Auf so einem Hygrometer eben grafisch durch Aufzeichnung und im Geophon eben durch dieses elektrische Signal, was rausgeht und was einen Ton produziert, den wir mit einem normalen Aufnahmegerät, und da kannst du wirklich alles für benutzen, was ein bisschen Phantomspeisung liefern kann.
Also ja gut, auch da du brauchst halt Strom für die Spule, die das aufnimmt.
Genau, genau.
Ja.
Genau, und das ist eine tolle Sache. Also.
Mhm. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn das ist ja jetzt, das klingt ja jetzt so nicht allzu kompliziert, sage ich jetzt mal von der Mechanik her.
Ja.
Könnte man sowas bauen oder ist das sinnvoller, dann so eine Kapsel fertig zu kaufen?
Du meinst die
also das Innenleben jetzt praktisch, also nicht das Gehäuse oder sowas, das ist klar.
Ja, das ist nicht kompliziert. Also wenn du Geophon eingibst bei Wikipedia, gibt es einen Eintrag, glaube ich.
Ja.
Oder auch so, der dir zeigt, wie das mechanisch aufgebaut ist, aber ich weiß nicht. Also die Kapseln, die ich da jetzt beschafft habe, die waren schon was hochwertiger. Aber du kriegst bei AliExpress oder sowas für ein Zwanni solche Kapseln.
Ja,
da würde ich mich nicht hinsetzen und Spulen wickeln, ja.
Nee, das ist wahr. Ja gut, Spulen würde ich jetzt auch nicht wickeln. Da würde ich schon mal gucken, ob ich irgendwas Fertiges kriege. Aber mich würde die Mechanik halt einfach faszinieren. Ne? Das würde mich schon reizen, da mal irgendwas zu basteln.
Ja.
Denn jetzt unabhängig davon, ob es hinterher funktioniert oder nicht. Aber das habe ich immer ganz gerne so. Ne?
Ja, aber das haben wir ja schon, im Prinzip gemacht. Ne? Also gerade die Amateurfunkanwendungen.
Ja, klar.
Da baust du ja auch viel mit Spulen,
mhm.
die dann eben Schwingungen hörbar machen.
Ja, 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 gut, das ist das ganze Zeug. Also ich habe ja hier so viel Zeug rumliegen. Ja. Ich könnte auch Spulen notfalls selber bauen, das wäre überhaupt kein Problem. Ich habe gestern und vorgestern, also jetzt an den Feiertagen, habe ich mir hier das Scheck vorgenommen und habe ganz viele Dinge sortiert. Zwei Chaoskisten mit Bauteilen und Baugruppen drin.
Ja, sehr schön.
Also ganz, ganz viel Gerümpel. Und da sind auch, sind auch irgendwie, weiß nicht, mehrere hundert Meter Kupferlackdraht rausgefallen.
Ja,
wäre das überhaupt nicht das Problem?
Ja, klar.
Ist halt die Frage, ob das
also ich hätte so ein Ding
zum Funktionieren zu bringen ist und wie viel Aufwand man da treiben müsste.
Ne? Ich hätte am liebsten so ein Ding komplett gekauft, ne, bei denen. Aber die sind einfach immer ausverkauft.
Ja gut,
die machen Batches, so alle drei, vier Monate mal ein Batch, 500 Stück, und die sind dann in 3 Minuten ausverkauft.
Ah, nein. Ja gut, das wäre ja das Geschäft deines Lebens, wenn du dafür Zeit hättest, ne?
Ja, aber ich habe gedacht, dass so kompliziert ist es nicht, die Dinger zu bauen. Also ein Stecker konfektionieren, und das einzige Ding ist eben wirklich das Gehäuse, ne? Also was es für mich ist, und ich habe auch keinen Bock, Gewährleistung und sowas zu übernehmen.
Nee, das muss nicht sein. Dann brauchst
du jemanden, beruflich anders unterwegs. Ich habe gesagt, ich bestelle ein paar mehr. Wenn jemand Lust hat, da mitzubasteln, dann kann er sich melden.
Ja, ich melde mich mal.
Ja, hast du ja schon, genau. aber eben nicht, um damit irgendwie in den Verkauf zu gehen. Ne? Ich will mir selber ein Stereo-Paar dafür fertig machen, dass ich da eben dann auch, oder vielleicht maximal 4, dass man auch das in Ambisonic sozusagen machen könnte.
Ja. Ach so, auch das noch. Ja, gut, okay.
Ja,
das wäre natürlich machen, dann, ja. Das so ein Ding dann irgendwie einzugraben oder so.
Ja, genau.
Ja. Wow. Ja, klar, okay.
Ja.
Ja, was mich ja auch noch faszinieren würde, wäre ja Hydrofone. Ja. Das wäre ja auch noch so ein.
Ja, da gibt's auch super schöne DIY-Anleitungen. Kann ich dir gleich auch mal weiterleiten. Die habe ich nur gerade nicht parat. Aber auch da gibt es eine, die relativ leicht umzusetzen ist.
Mhm.
Und das hört sich auch spannend an, muss man sagen. Ne?
Ja, ich habe
auch
so ein
Ding und unter Wasser dann Dinge zu hören. Also ich sag mal, im Fließgewässer irgendwie in der Wupper das Ding versenken und da ein bisschen zuhören, das gluckert halt ziemlich. Was viel interessanter ist, ist das irgendwo in ein Hafenbecken zu hängen.
Ja.
Und da dann mal zu hören, was da so unter Wasser alles los ist. Das ist faszinierend, wirklich. Aber das sind halt im Prinzip normale Mikrofonkapseln, wasserdicht gemacht. Ne?
Ja, klar, die sind dann eingepackt.
Ja.
Oder vergossen,
genau.
Oder wie
vergossen, auch. Genau. Ja. Vergossen, genau. Vergossen.
Ja gut, aber das ist ja auch was, das könnte ich ja auch, das wäre nicht das Ding.
Hast du schon mal gegossen? Ich habe hier mal für eine Teichpumpe, oder nicht für eine Teichpumpe, für so eine Poolpumpe einen Stecker neu konfektioniert, der irgendwie, wo das Kabel gebrochen war. Und das war schon, muss man sagen, aufwendig mit diesem Epoxidzeug, ne, zwei Komponenten da zusammen.
Ja, das ist ein bisschen also, eklig. Ja, du brauchst auch das richtige Material. Du brauchst irgendwas, was nicht zu dick und nicht zu dünnflüssig ist. Da darf keine Luft zwischenbleiben.
Ja, genau. Und dann diese Bläschen daraus zu bekommen,
das
fand ich schon nicht
ganz. Aber das kriegt man.
Geklappt, also.
Ja, dafür gibt es zum Glück Chemie, mit der man das relativ einfach kriegt. Am besten ist natürlich, wenn du vakuumieren kannst.
Ja.
Das habe ich auch schon mal gemacht. Da war das allerdings so, dass das war bei jemandem, der so eine Anlage hat, also der dann auch zuverlässig Luft absaugen kann, ohne dass gleich da die halbe Menge Epoxy in der Absauganlage hängt und so.
Ja.
Ja. Okay, aber das könnte man ja, sowas könnte man ja durchaus mal versuchen. Ich würde ja jetzt auch dafür nicht steinhartes Epoxy nehmen, sondern ja, was könnte man da nehmen? So ein Harz, das jetzt so ein ganz klein bisschen flexibel bleibt noch.
Ja.
Also ich würde da jetzt sowas nehmen wie so eine Vergussmasse für Kabelmuffen oder so.
Ja.
So ein Zeug. Das wird zwar ein bisschen warm, aber das müsste eine Mikrofonkapsel eigentlich aushalten.
Ja, das können
wir. Ja, ich glaube, wir werden faszinierende Dinge tun.
Ja.
Auf jeden Der Basteltrieb Fall. Ist geweckt.
Ja. Ja, das macht halt Spaß. Also es ist wirklich
Ja, das ist schon was Feines.
Du erschließt dir eine ganz andere Welt. Also ich habe jahrelang immer gedacht, ich wäre so ein visueller Typ, also dass so mein primärer Sinneskanal wirklich das Sehen ist. Aber ich muss sagen, so die intensivsten Erlebnisse habe ich wirklich mit Sound. Also wenn ich die Augen zu habe und etwas höre, da kann ich mich fast noch mehr da rein versetzen, als wenn ich das nur sehe.
Ah, okay. Ja.
Ist ganz spannend. Also
ja, das ist total spannend.
jahrelang gedacht, so, ich wäre ein guter, auch guter Bilderinnerer sozusagen. Mhm. Aber wenn ich so an die prägenden Momente in meinem Leben zurückdenke, dann habe ich da stärkere Erinnerungen an den Sound. Und das weswegen ich.
Ja, gut, das macht schon was aus dann, glaube ich, auch, ne?
Ja.
So, ja. Ja, gut, wobei bei mir ist es so, dass woran ich mich am meisten erinnere, sind halt Dinge, die ich irgendwann mal selber gemacht habe. Oder ja, die ich angefasst habe. Ich bin eher so der Typ, also, der das anfassen muss und begreifen muss, quasi. Ne?
Ja, ja.
Aber ja, gut, was nicht heißt, dass so Sounds nicht im Gedächtnis bleiben. Ne, das ist ganz klar. Gerade Musik oder sowas. Oder auch Musik, die ich mal selber gemacht habe, das ist auch sowas, das prägt auch mehr als das, was ich so höre. Ne?
Ja, genau.
Ja, das bleibt einfach nicht aus. Das ist ganz klar.
Auf der Fühlenspur, also der kinästhetische Typ, ja.
Mhm. Ja. Ja, gut, aber so ist jeder ein bisschen anders, ne? Das ist halt.
Gott sei Dank.
Ja.
Oder wäre das schlimm, wenn wir alle gleich wären, ja?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja.
Ja, aber es ist schon lustig. Aber gut, all diese Sachen sind halt ja immer wieder faszinierend und immer wieder spannend, so. Klar.
Absolut. Schön. Ist natürlich schwierig, jemandem zu erklären, was einen an solchen Dingen fasziniert. Das ist wahrscheinlich genau, als wollte ich dir irgendwie den Karneval erklären.
Mhm.
Und
ja, lieber jetzt, nicht.
Also ich bin überhaupt kein Karnevalist.
Ich auch nicht. Mir das so
vor. Wenn du den Leuten erklärst, ja, da fahren dann betrunkene Erwachsene auf irgendwelchen Autos durch die Gegend und schmeißen mit Bonbons und alle haben sich lieb. Also das transportiert die Emotionen nicht so sehr, wie dabei zu sein. Ne?
Und das können wir ja ermöglichen, das ist ja das Schöne.
Durchhören, dabei. Genau.
Also ich glaube, das werden wir dann auch tun. So.
Ja, absolut.
Ja? Also ich glaube, da sind wir auch dann dran und können genau das machen. Und da würde ich auch sagen, da treffen wir uns einfach mal.
Ja.
Und da spiele ich dann mal den Nutznießer deines Equipments.
Auf jeden Fall. Also machen wir gerne ein paar Aufnahmen und dann stellen wir ein bisschen was in Stereo zur Verfügung, dann stellen wir was in Mono zur Verfügung.
Ja, dass man mal hören kann, was da passiert und was da Sache ist. Denn das lässt sich ja jederzeit ergänzen.
Ja.
Und da kann man ja dann nochmal ein paar Kommentare drüber legen und das dann mit im Feed veröffentlichen. Das ist ja nicht das Problem.
Total gerne.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja, fehlt dir noch irgendwas?
Nee, ich habe auch gerade mal so auf meine Liste geguckt. Also die Geräte, die ich dir immer so geschickt habe, da war so ziemlich alles dabei, hat mal kurz Erwähnung gefunden. Ach so, doch, ich habe noch zwei Sachen. Ich habe ja eben gesagt, ich wäre ein großer 32-Bit-Fan.
Ja.
Hast du schon von den neuen Zoom-Geräten gehört?
Ich habe sie M3 und nur gehört, ich habe gesehen. Ich habe bei Thomann gesehen und
ich habe vernichtende Reviews gesehen.
Okay.
Weil die wohl ein ziemlich schlimmes Handling-Neues haben. Das heißt, du kannst die Dinger kaum bewegen, ohne dass du den Sound hörst. Der Marcel, von dem ich dir die Links mal rüber geschickt habe, Free to Use Sounds heißt er auf seinem YouTube-Channel, der hat die in seinen letzten beiden Videos reviewed.
Ja.
Das eine hat halt unheimliche Handling-Geräusche, wie ich finde, und das zweite hat ein großes Problem mit Elektrostatik. Also Klackern und Interferenzen von umliegenden elektromagnetischen Störquellen, sage ich mal.
Mhm.
Das hat mir den Zauber wieder so ein bisschen genommen, aber vielleicht kriegen sie das noch in den Griff. Auf jeden Fall sind sie auf dem richtigen Weg mit dieser erschwinglichen und tragbaren 32-Bit-Technik, die können beide 32-Bit.
Ja, dass das alles da drin ist, ne, das finde ich so fein. Ne, dass wirklich alles in diesem einen Gehäuse drin ist und du im Prinzip ein Mikrofon mitnimmst und das war's dann. Ne?
Absolut, ja.
Ja,
ja, ich habe damals mit dem H6 angefangen und ich habe immer gehofft, dass sowas mit 32-Bit rauskommt, aber Tascam jetzt schneller mit dem X8. Und ach so, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Den verwende ich auch. Das war mein Einstieg ins 32-Bit Field Recording.
Okay.
Und der macht eben im Prinzip alles, was der H6 damals für mich so gemacht hat, nur eben in 32-Bit. Und das ist wirklich cool.
Ja. Also gut, ich habe ein bisschen mit dem F2 jetzt rumgespielt in den letzten Tagen.
Ja.
Und hab festgestellt.
Der auch 32-Bit?
Der hat auch 32-Bit, ja. Das ist super. Dieses ganz kleine.
Ja, genau.
Also das Teil ist wirklich klein.
Ja.
Ja, also das ist so wie so ein Tic-Tac-Döschen.
Genau.
Mehr ist das
nicht.
Ja,
das ist im Prinzip der ganz kleine Bruder vom F3.
Ja.
Und der F3 hat ja dann eben die beiden XLR-Eingänge. Ne?
Genau. Also der hat ja, ja jetzt den Klinkeneingang. Aber ja, das Ding ist so süß und klein, das kannst du dir was einfach in die Tasche stecken.
Ja.
Und kannst damit losziehen, kannst du dieses Mikrofon an den Kragen beppen und der Sound ist gar nicht schlecht. Also das ist jetzt nicht, dass das Mikrofon irgendwie blöd klingt oder so. Gut, es ist ein Lavalier, okay, aber es ist nicht schlecht.
Ja.
Ne? So von dem her, was ich bisher so damit gemacht habe.
Wobei, hast du da einen Eingang oder zwei?
Einen.
Ah, schade, weil wenn du zwei hast, dann kannst du damit natürlich auch schon tolle...
Ja, gut, aber dafür ist das Ding, glaube ich, auch nicht gedacht.
Ja, ja.
Also genau. Das hat also den Mono-Eingang, also den normalen Mikrofoneingang und löst halt die 32-Bit auf. Aber es ist für das, was ich damit machen will, also sprich so Sachen bei Vorträgen aufzeichnen oder bei Veranstaltungen irgendwas machen, dass ich einfach eine eigene saubere Tonspur habe.
Ja.
Dafür ist es einfach, ja, dafür habe ich es gekauft und dafür ist es gedacht und dafür funktioniert es auch perfekt.
Schön, wunderbar. Ja,
das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich glaube, wenn da mehr jetzt auch aus diesem Field Recording dann irgendwann mehr werden sollte, dann muss eh irgendwas anderes her.
Ja.
Und ja, da muss man halt in den sauren Apfel beißen und mal in irgendwas Größeres investieren. Wobei ich da noch nicht sicher bin, ob ich da jetzt wirklich da so tief einsteigen kann und will. Also diese Geophonie ist für mich eigentlich die im Moment faszinierendere Geschichte.
Ja, genau. Und das kriegst du ja relativ mit kleinem Material auch abgewickelt. Aber ja, auch genau. Field Recording, ne? Wenn du einsteigen willst, ich habe mal ganz ursprünglich mit so einem Zoom H1N angefangen. Ne? Das ist dieser ganz, oder H1 hieß der noch. Das heißt heute H1N. Das ist so ein ganz kleines Gerät, der hat einen Line-In-Eingang, der hat einen, also beides 3,5er Klinke. Mhm. Und damit, da kannst du auch, der hat auch ein gutes Mikrofon drauf. Ja, damit kannst du schöne Stereoaufnahmen machen. Also ich glaube, in der, ist wie beim Podcasting, du brauchst kein Killer-Equipment, um einen geilen Podcast zu machen. Du brauchst auch kein Killer-Equipment, um tolles Sounddesign zu machen.
Mhm.
Aber bestimmte Workflows werden einfach erleichtert. Ne?
Ja, natürlich, klar. Das macht es leichter einfach.
Genau.
Ja, klingt logisch. Genau. Ja. Ja, deswegen, also da denke ich, das war jetzt erstmal das, was ich haben wollte für diese Veranstaltung und Kram und so.
Ja.
Und der Rest wird sich dann ergeben.
Ja.
Denke ich, das wird dann auf jeden Fall irgendwie nochmal anders. Da werden nochmal andere Sachen passieren. Ich habe ja auch diese, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, diese von Röde, diese Funkstrecke.
Ja. Wie heißt die denn nochmal gleich?
Wie hieß das Ding nochmal? Ich habe den Karton hier irgendwo noch.
Ja, Wireless Go.
Wireless Go, genau. Aber ja, die erste Version, nicht den Zweier.
Mhm.
Da war ich ein bisschen zu früh dran sozusagen. Und das Ding finde ich auch praktisch.
Wobei die auch gut ist. Ne?
Also ja, ja, die ist wirklich
gut. Die Einser, die hat ja nur das eine Gegenstück. Ich glaube,
ja, aber das reicht mir ja. Mehr brauche ich
nicht. Das reicht ja. Ne? Das heißt, die haben jetzt gerade noch mal was gemacht. An dem Zweier haben sie ein Firmware-Update vor 2-3 Tagen veröffentlicht, wo du jetzt auch fixe Levels und so weiter für Kameras verschiedene haben kannst. Das ist für Interviewsituationen halt toll.
Ist das sehr, sehr praktisch, genau.
Aber ansonsten reicht auch vollkommen das erste aus.
Ja, das habe ich auch. Aber das benutze ich halt einfach, wenn ich kein Mikrofon vor der Nase haben will oder kein Headset aufsetze oder so.
Genau.
Ja, und hier zu Hause am Tisch sitze oder irgendwas mache, dann nehme ich das Ding. Oder es gibt auch schon mal Situationen, da stelle ich das Ding auf den Tisch.
Mhm.
So.
Ja. Der Sound ist gut. Also muss man wirklich sagen, der Sound ist gut von den Dingen.
Und die Reichweite ist auch so, dass ich damit halt ein paar Meter weit komme, ohne dass da irgendwie Aussetzer gibt oder so.
Ja.
Das ist schon.
Ich mag auch dieses, wie heißt das denn, dieses Lavalier Go oder so, dieses günstige, was auch eigentlich für Smartphones gedacht war, das kannst du ja damit koppeln. Und das
kannst du damit draufstecken, ja.
Das ist auch schön. Also kann man wirklich.
Ja, ich will mal ausprobieren, ob ich dieses Zoom-Mikrofon da, also dieses Zoom-Lavalier da dran kriege.
Ja.
Weil das könnte nämlich auch noch was sein.
Haben die nicht irgendeinen proprietären Schraubstecker auf dem?
Ja, aber das ist eine normale 3,5 mm
Klinke. Wo dann oben nochmal ein Stück Gewinde dran ist.
Ja, da ist oben. Die Klinke hat die normale Länge, glaube ich zumindest, warte mal. Ja. Also der Klinkenstecker hat die normale Länge.
Ja.
Ich stecke das jetzt nur mal da rein, ohne Strom drauf zu machen, weil ich nicht weiß. Nee, das passt da rein. Ist kein Ding. Geht.
Cool. Einfach mal probieren, ja.
Ja, weil da fällt immer der, also das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen noch nicht weiß, wie ich das machen soll. Da fällt dieser Püschel gerne ab.
Ja, das haben sie bei dem zweiten auch besser gelöst, das muss ich sagen.
Also dieser Steckmechanismus ist suboptimal.
Ja, also ja, das haben sie beim zweiten Kragen irgendwie so eine Art so, Bajonettverschluss gemacht, ja, wie so ein BNC-Stecker.
Ja, ach so, okay.
Also den drückst du rein und drehst den dann leicht und dann sitzt der drin, ne?
Ah, ja gut, okay, das habe ich jetzt natürlich noch nicht. Ich habe das Ding noch nicht gesehen, ein Bekannter von mir hat das, aber gesehen habe ich es noch nicht. Ja. Aber ist ja auch so eine ganz gute Sache. Naja. Schön, schön. Ja, aber so setzt sich das fort. Ab, ne? Ja, das tun wir doch sowieso. Wissen wir doch, wie immer.
Sehr schön.
Ja gut, dann würde ich aber sagen, knapp anderthalb Stunden, da wird sicherlich noch ein bisschen was rausfallen, aber wir setzen das fort.
Das machen wir auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ne, so.
Ja, ich hoffe, dass jemand dabei geblieben ist und
ja, da sind noch ein paar Leute
Zuhörenden nicht verloren haben über unsere
Story. Ja, das schwankt ein bisschen, aber es sind Leute da. Nachdem ich das geschafft habe, den Stream auch so
wunderbar
einzuschalten, dass der, ja, man muss beides umschalten. Also man muss im Ultraschall umschalten auf Sendung.
Ja.
Und man muss in dem Stream selbst auch umschalten. Das habe ich vorhin etwas verpasst. Da haben ein paar Minuten gefehlt.
Ja.
Aber ja, jetzt danach, dann lief es dann. Also so nach einer Viertelstunde oder so hat das dann einigermaßen zuverlässig funktioniert, hoffe ich.
Wunderbar. Sollen wir die Infos zu den besprochenen Themen auch noch im Sendegate ablegen irgendwo? Ich glaube, die HörerInnen kamen ja überwiegend aus dem
Sendegate. Das können wir, ja, waren auf jeden Fall. Vielleicht kannst
also falls jemand Interesse hat. Ne?
Vielleicht kannst du die da reinwerfen, mir einen Link schicken.
Klar.
Und dann übernehme ich die in die Shownotes.
Ja, dann lass uns mal kurz vorher eine Liste fertig machen, was wir alles ablegen genau wollten. Das, ja, habe ich nämlich jetzt nicht notiert.
Ja.
Parallel, also ich aber jetzt zumindest die Links kann ich rausholen.
Ja, ich habe jetzt nur den Link von LOM,
ja,
notiert.
Genau.
Den Link, den du mir geschickt hast von diesem Vierfachmikrofon.
Ja, okay.
Und vielleicht noch Links zu den YouTube-Videos mit okay den,
genau,
ja, mit den Geophonen und mit
Robert,
dem,
ne? Zu dem Robert auch, zu dem Sounddesigner, der ist genau wirklich toll. Okay, machen wir.
Ja, prima. So, cool, in der Art machen wir das. Denn wenn dir noch irgendwas einfällt, hau's einfach rein. Ich übernehme es dann mit in die Shownotes.
Ja.
Wie gesagt, du hast 2-3 Tage Zeit.
Ja, ja, ja.
Morgen, übermorgen werde ich nicht dazu kommen. Da muss ich durch die Gegend fahren, Netzwerk installieren und Boden verlegen. Gucken wir mal.
Sehr schön.
Ja, ich habe das alles zwischen die Feiertage gelegt. Weißt du, da ist es stressfrei.
Ja. Also, sag mal, in welchem Format soll ich dir mal eine 3D-Datei schicken für das Gehäuse von dem Ding? Vielleicht hast du Lust, mal an dem Gewinde rumzuprobieren. Ja, ob du das
worin Druck konstruierst du?
Ich konstruiere in Fusion 360.
Oh mein Gott.
Da kann ich aber alles im Prinzip raus exportieren.
Ja, weil
Step, STL, was auch immer.
Ja, hau mal ein STL raus.
STL, ja?
STL, ja, sorry.
Ja, okay.
Vielleicht habe ich da eine Idee dazu. Dann
kannst du damit.
Ich kann das ja mal nachbauen und kann mal gucken, ob ich da irgendwas dran gefriebelt kriege. Was, also ja, ich hätte ja die Lösung mit den, also so wie ich das immer mache, mit den Schräubchen und Muttern gemacht, mit den eingeschobenen Muttern. Problem, ja, ist, das kriegst du nicht dicht.
Ja, ja, das ist der Punkt. Ne? Also ja, es muss auch gar nicht dicht sein. Das ist nicht für unter Wasser gedacht.
Ja, ja. Aber es sollte aber zumindest irgendwie ein bisschen Spritzwasser abhalten oder so. Ne?
Ich weiß aber, dass das funktioniert. Also ich habe solche Gewinde schon gesehen in 3D.
Okay.
Ich habe nur für mich die Einstellung noch nicht, was muss das für ein Gewinde sein, ja, metrisch, was für eine Steigung und so weiter.
Ja.
Aber vielleicht kriegt man das hin.
Ja, sollte hinzukriegen sein, denke ich mal.
Ja. Okidoki.
Ja, prima. Gut. Kontaktdaten zu dir sind mehr oder weniger gleich geblieben, übernehme ich von der letzten Folge, würde ich sagen.
Genau, genau.
Ja, prima.
Ansonsten im Sendegate bin ich
bist du ja auch
unter meinem Klarnamen verlinkt. Und
ja. Ja gut, das erscheint ja da automatisch. Also ich sag mal, die im Sendegate sind, wissen das.
Ja.
Du hast es ja irgendwo drunter geschrieben und diejenigen, die nicht sind, werden das dann mit über die entsprechenden Shownotes kriegen. Prima. So, jetzt habe ich hier, sind meine Notizen durcheinander geraten? Haben die doch nicht? Gut, alles klar. Ja, prima.
Wunderbar.
Dann danke ich dir. Es
war mir eine Freude, Stefan.
Ja, mir auch. Ganz, ganz, ganz toll. Da danke ich dir ganz, ganz herzlich für, weil das war echt jetzt total spannend, fand ich richtig gut.
Ja.
Und wir hören uns wieder, beziehungsweise nee, erstmal sehen wir uns, dann machen wir mal einen Termin.
Ja, das machen wir auf jeden
und
Fall.
Und dann machen wir da mal was, das fände ich super, super spannend.
Genau, ein paar Sound-Snippets fürs, ja, Sendegate, wo man einfach mal reinhören kann, wie, ja, sich der Spaß anhört. Ja.
Genau. Und ja, dann natürlich auch noch Danke an die Zuhörenden, an die Live-Hörenden. Also laut dem Dings hier sind es noch ein paar Leute. Schauen wir mal, wie viele Karteileichen das sind. Aber gut, egal. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen und hören uns. Mein Soundboard ist schon wieder weg. Interessant. Na gut, egal.
Ein Mysterium. Wunderbar. Zwei erfahrene Podcasts.
Ja, ich sag dir das. Heute geht alles irgendwie den Bach runter, ich weiß auch nicht.
Ja, sehr schön.
Naja, gut. Okay, dann wünsche ich dir was. Wir hören und sehen uns, nicht? Bis dahin.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Ciao, mach's gut.